Du bist ja auch so ganz stark gegen diese Filter. Jetzt, wenn wir es immer noch von Instagram und sozusagen haben und dem Einfluss, den man ja da ausgesetzt ist, du benutzt keine, ne?
Nee, ich benutze überhaupt keine Filter mehr, weil weißt du, ich denke, dass es überhaupt nichts bringt. Also Filter bringen niemandem etwas. Also entweder machst du es für dich oder du machst es für die anderen. Und in beiden Fällen finde ich es totalen Quatsch, weil wer macht wem hier was vor? So, am Ende ist es halt so, dass Filter eine Haut darstellen, die nicht oder kaum möglich ist.
Gepflegte Gespräche. Der Beauty-Podcast mit Hanna Schumi.
Hey und herzlich willkommen bei Gepflegte Gespräche, dem Beauty Plus Podcast von und mit mir, Hanna Schumi. Es ist die erste Folge nach der Sommerpause und ich freue mich jetzt selbst persönlich total zurück zu sein mit vielen spannenden Themen und Gästen rund um das Thema Beauty und Schönheit. Ja, für mich ist das aber längst nicht nur Skincare oder Make-up, die ganzen Cremes oder alles, was uns sozusagen noch schöner macht, sondern alles, was uns eben stark und selbstbewusst und vielleicht auch ein bisschen glücklicher macht. Also vieles, was in und um unseren Körper passiert. Und deshalb habe ich gepflegte Gespräche auch im letzten Jahr ganz bewusst Beauty Plus Podcast genannt. Für diese Folge hat sich mein Team und ich was ganz Besonderes ausgedacht. Einige kennen mich ja vielleicht bereits schon und andere wiederum nicht. Gepflegte Gespräche-HörerInnen sind ja nicht automatisch zeitgleich auch meine LeserInnen auf Blog und Instagram und deshalb stelle ich mich heute euch ein wenig vor in einem umgedrehten Interview. Die Moderation dafür übernimmt heute Yelda Yilmaz, die viele von euch vielleicht von meinen schönen Fotos kennen. Yelda lebt und arbeitet als Fotografin in Hamburg und macht die allerschönsten Food-Fotos, wie ich kenne. Sie ist Rezeptentwicklerin und macht auch ja ganz tolle Kochbücher. Googelt mal, da findet ihr wirklich ganz, ganz vieles, aber da vor sich knurrt einem auch der Magen. Sie macht aber auch ganz tolle Porträtbilder, wie ich sie mag, nämlich so ganz echt und lebendig und in meinem Fall 100% Hanna. Yelda und ich kennen uns schon seit vielen Jahren. Wir arbeiten gemeinsam als Team. Wir sprechen privat aber auch wahnsinnig viel über Beauty, weil sie auch ja eine ganz große Beauty-Leidenschaft hat. Und wir kennen unsere Jobs auch total gut, weil wir zeitgleich auch Freundinnen sind. Und deshalb dachte ich, es gibt irgendwie keine bessere Interviewpartnerin für diese Folge, auch wenn wir die Rollen ein bisschen umdrehen. Und so gibt es als Staffelstart eine Special-Folge für euch mit Yelda und mir, in der ich ein bisschen was zu meinem Job erzähle, zum ja auch Scheitern und der Liebe zur Beauty. Und ein paar Produkttipps habe ich natürlich für euch auch auf Lager.
Hallo Hanna Schumi.
Hallo liebe Yelda. Ist ja total lustig, ist verkehrt herum dieses Mal.
Ja, das ist schön. Danke, dass du mich eingeladen hast und ich freue mich sehr. Heute bist du mein Gast, heute bist du meine Gästin. Sehr schön.
Es war ja deine Idee, also deswegen muss ich mich bei dir bedanken. Also
naja.
Wir starten, doch, wir starten mit dieser besonderen Folge in die Staffel 3 und du begleitest mich ja sowieso schon ganz, ganz, ganz lange.
Genau.
Aber vor allem hast du mich auch seit der ersten Folge begleitet. Wir haben alle Cover gemeinsam fotografiert. Du hast mich bei der Podcast-Party supportet. Das vergesse ich nicht. Und du hast mich da total gefeiert. Also du bist quasi auch du bist auch im Podcast-Team.
Wenn man so will,
halt
ja.
Visuell.
Ja, visuell, genau. Also so oder so, ich bin ja immer dabei sozusagen, weil ich ja deine Fotos mache. Ich glaube, viele deiner LeserInnen und HörerInnen wissen das, glaube ich, inzwischen auch. Und wir kennen uns, vielleicht kann man das auch schon mal vorab sagen, seit über 6 Jahren, ne? Also insofern bin ich wirklich fast immer dabei.
Echt? Wann haben wir die ersten Fotos gemacht? Weißt du das noch?
Ich habe witzigerweise letztens ein paar Sachen aufgeräumt und so weiter. Ich bin ja umgezogen und da habe ich so ein paar Sachen und da habe ich einen Drive gefunden, so eine externe Festplatte von und mit Fotos, die ersten, die wir gemacht haben. Ich weiß nicht, ob du dich an die erinnerst.
Doch, da hatte ich noch kurze Haare.
Kürzere und dunklere vor allen Dingen.
Ja.
Und ich glaube tatsächlich.
Now I'm blonde.
Also wenn das nicht 2014 sogar war. Also
ja,
spätestens 2015, ja, genau. Ja.
Auf jeden Fall voll schön, dass wir das gemeinsam machen. Und
Und du mich heute interviewst, genau, sozusagen. Und ich finde das eigentlich total schön, weil sich voll viele gewünscht haben, dass ich auch mal mehr zu mir erzähle und ja, auch ein paar Hintergrundinfos raushaue und zu meiner Arbeit vielleicht was sage. Ja, let's do it.
Let's do it. Ja, herzlich willkommen, Hannah Schumi, zu dieser Podcast-Folge in der neuen Staffel.
Ja, schön, dass ich hier bin.
Ich freue mich. Wie geht es dir denn? Fangen wir doch mal damit an. Wie geht es dir?
Mir geht's total gut. Ich hatte heute einen turbulenten Tag, auch einen sehr emotionalen Tag. Ich habe heute nach langer Zeit mal wieder so Stories gemacht auf Instagram, wo ich ganz ehrlich gesprochen habe. Und ich merke immer wieder, das kommt. Ich mache das nicht, weil das gut ankommt, aber ich merke, es kommt total gut an, wenn man nämlich bei Instagram dieses ganze Happy, Peppy, yeah, alles ist so shiny. Yeah. Wenn man das mal durchbricht, das kommt sozusagen, also ich freue mich einfach nur, dass es gut ankommt, weil ich geteilt habe, dass es halt manchmal auch einfach viel ist und geteilt habe, dass ich Fehler gemacht habe, dass ich auch mal scheitere. Und das teilt man witzigerweise, also so war heute mein, das kam ja auch erst, dass ich gesprochen habe, das teilt man immer erst nach dem nächsten Erfolg. Und da haben mir ganz viele dazu geschrieben, dass man während dem Scheitern super selten darüber spricht, also super, eigentlich gar nicht drüber spricht, vielleicht im Freundeskreis, aber jetzt so nach außen in Interviews oder eben bei Instagram. Ich finde dann, das sagt man immer erst, wenn man das nächste Projekt hat und sagt, ja, da ist auch ganz viel schiefgelaufen und so, aber währenddessen.
Ja, man sagt dann, das war keine gute Zeit, ah, endlich ist es vorbei oder sonst irgendwas. Man sagt das rückblickend, ne? Ich kenne das, genau. Aber man wird ja auch ein Stück weit, also ich bin auf jeden Fall ein Stück weit so sozialisiert worden. Man jammert ja auch nicht, ne? Also das hat ja vielleicht auch was damit zu tun. Und vielleicht hat das aber auch ein bisschen was damit zu tun, dass man ja wirklich beschäftigt ist. Also man hat ja auch wirklich viel zu tun und dann versucht man sozusagen alles gut über die Bühne zu bringen und dann denkt man auch vielleicht gar nicht darüber nach oder so. Aber ich fand, ich habe die gesehen, dass ich fand es auch total toll. Genau, aber ja, erzähl mal, also was, worüber genau hast du denn gesprochen? Ich fange jetzt einfach mal direkt an, nicht so ganz tief rein direkt.
schön Deep Dive.
Deep Dive, genau.
Naja, also ich habe halt einfach nur, weißt du, das Ding ist halt, du weißt ja, wie ich arbeite. Und ich glaube, viele wissen gar nicht, was ich alles so mache, also was überhaupt der Job eines, lass es jetzt Influencer sein, ich mag den Begriff nicht sonderlich gerne, wie du weißt, aber generell, also wenn man selbstständig ist, sind das viele Themen und auch vieles, was man oft vorweg macht, vieles, was gar nie sichtbar wird und das kommt manchmal einfach so zusammen. Bei mir ist es ganz oft, dass es so im September so ist, also in Richtung Winter dann langsam gehend so. Obwohl ich ein ganz tolles Team habe, also ich würde ja niemals alles schaffen, weißt du, wenn ich jetzt dich nicht hätte oder wenn wir so frei arbeiten könnten oder Laura hätte. Aktuell werde ich auch jemanden suchen. Ich habe beschlossen, dass ich noch jemanden hinzuhole, weil ich einfach so viele Ideen habe. Und ja, und am Ende war es jetzt aber so viel, dass mir dann einfach Dinge durchgerutscht sind und dass ich Timings falsch eingeschätzt habe und durch das, dass ich einfach vieles alleine mache und nur alleine machen kann, also zum Beispiel Texte schreiben und ja den Content machen, so bleibt so vieles an mir kleben, was ich auch nicht, also das kann ich ja niemandem abgeben, ich kann ja niemandem irgendwie sagen, weißt du, mach mal die Story mit meinem Lieblingsprodukt so für mich, das geht natürlich nicht.
Aber vielleicht nochmal, um da jetzt so mal deutlich zu machen, was du jetzt konkret machst. Also du hast ja diesen Podcast, also ne, also Leute, die uns jetzt zuhören, wissen, es gibt deinen Podcast. Dann hast du ja auch eigentlich einen Blog, mit dem du ja quasi gestartet bist, ne? Und das hat sich verschoben, immer mehr auf Instagram. Und du hast jetzt gerade gesagt, du magst den Begriff Influencer nicht so. Genau, du hast halt sozusagen deine Inhalte. Du hast auf jeden Fall ja das eigentliche, worum es geht, Beauty, deine Leidenschaft, das, was du ja auch letztendlich teilst. Und drumherum entsteht ja auch alles dann um Thema Kosmetik, Beauty, was auch immer. Und das muss man vielleicht einmal kurz sagen, was du den lieben langen Tag so machst. Also wenn man dir folgt, dann sieht man ja deine Fotos und so weiter. Also als was siehst du dich? Also was ist das, was du machst?
Ja, voll. Den Tagesablauf kann ich dir leider gar nicht so skizzieren. Und ich glaube, das geht super vielen Selbstständigen so, weil ja immer, sag immer so, ja, jeder Tag sieht anders aus.
Ja.
Aber das ist auch so. Aber ich kann schon sagen, also ich schreibe ja, also mein Blog, den möchte ich wiederbeleben. Mhm. Aber das ist trotzdem part of the game. So, das ist meine Webseite, das ist meine Landingpage, das ist super wichtig. Zum Zweiten habe ich dann einen Podcast, da habe ich zwei Pausen im Jahr, einmal die Sommer- und die Winterpause, aber der Podcast ist da. Mhm. Und es steht auch schon ein neuer Podcast in den Startlöchern, mhm. nämlich der mit Suse, mit leichter Verzögerung. Aber das, ja, hatte auch seine Gründe, aber da starten wir jetzt auch im Herbst, Winter. Und dann habe ich natürlich Instagram und Instagram hat mittlerweile so viele Kanäle, dass man natürlich ja die Instagram-Posts macht, die Stories macht, Reels macht, IGTVs macht, Lives macht und das ist so viel, also das ist ein eigener Job eigentlich mittlerweile so geworden. Und ja, und am Ende, was mache ich sonst noch? Ist nämlich alles das, was man so im Backend, also im Backoffice irgendwie hat. Ich schreibe irgendwie E-Mails, die nur ich schreiben kann, weil jemand von mir was haben möchte. Aus den E-Mails resultieren ganz viele Dinge. Also in den E-Mails stecken Sample-Anfragen, Angebote, die von mir verlangt werden, Interview-Anfragen. Und ganz vieles kann man mir da auch abnehmen und ganz vieles nicht. Und das ist für mich total schön. Mhm. Es ist sowieso alles schön, weil ich meinen absoluten Traumjob mache. Aber es ist manchmal so schade, weil ich so gerne kreativ bin und so gerne schöne Sachen kreiere und auch mal visuelle Sachen kreiere. Und das lähmt mich manchmal so ein bisschen. Nichtsdestotrotz ist es aber so, dass ich genau das mache, was alle anderen Selbstständigen auch machen. Also ich muss die Buchhaltung irgendwie machen und auch mich um private Dinge kümmern. Ne? Oder zum Beispiel Reisen buchen, privat oder geschäftlich und so weiter und so fort.
Genau. Also, und ich glaube, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber ich glaube, man weiß ja auch sozusagen, also man sieht sozusagen erstmal die Bilder oder auf dem Blog die Texte oder was auch immer du sozusagen nach außen raushaust. Das kann man sozusagen sehen und auch ein Teil davon sein. Also du hast ja auch die Talks und so weiter. Aber eben das, was du beschrieben hast, das kriegt man ja einfach nicht mit. Aber das, was du aufzählst, also ich verfolge das ja eine Weile auch sozusagen intern, kriege ich ja mit. Also wenn du jetzt zum Beispiel, du kriegst ja auch Samples geschickt, ne? Du kriegst ja die ganzen Produkte geschickt. Also sowas muss ja abgeholt werden. Also das klingt jetzt so kleinlich, aber das sind ja so viele verschiedene Sachen und der Tag hat ja wirklich auch einfach nur 24 Stunden und von den 24 Stunden kannst du auch nicht 24 Stunden durcharbeiten. Und,
voll. Aber weißt du, am Ende ist es so, weil du sagtest, was man auf Instagram irgendwie sieht und was man auf Instagram irgendwie nicht sieht, das sagtest du auch eingangs ganz gut, es ist total schwierig, die Waage zu halten zwischen, was ist Jammern? Weißt du, wann ist es Jammern? Wann ist es Realität zeigen? Wann ist es mal so ein bisschen die Hosen runterlassen? Was ist Ehrlichkeit? Was ist Transparenz? Und was ist Authentizität? Und ich bin total bemüht, da voll eine gute Balance reinzukriegen. Mir ist es total wichtig, dass bei mir nicht alles immer nur Happy Sunshine ist. Also ich erinnere mich zum Beispiel 2019, als ich diese Trennung so durchgemacht habe, habe ich das nicht aktiv gepostet, weil ich das einfach, weißt du, so aktiv alleine durchgehen wollte. Aber danach habe ich schon ein bisschen so drüber geschrieben und das finde ich gut, weil ich einfach weiß, mich das selber total frustriert, dass man auf Instagram ganz oft eben das alles nicht sieht. Ne? Immer nur diese super intakten Liebesbeziehungen, ne? Super intakten, also nicht alle, um Gottes Willen. Es gibt so krass coole Accounts, die ganz authentisch sind und weiß ich nicht, auch das Thema, alle Themen dieser Erde beleuchten. Weißt du, Kinder kriegen, nicht Kinder alles kriegen, einfach, keine Kinder kriegen können, alles, genau. Also so ist es nicht, aber, und deswegen mag ich den Begriff Influencer nicht so gerne, weil es einfach oberflächlich nur so klingt, als wenn man irgendwie influenzen will, also jemanden beeinflussen will. Ja. Und das zwar in der oberflächlichsten und blödesten Art und Weise, die es irgendwie gibt. Und ich glaube, dass es da ganz viele Nuancen und Abstufungen gibt und dass man das auch ganz toll machen kann. Also ich folge ja auch sozusagen, ne? InfluencerInnen, die man toll findet, weißt du so? Also zum Beispiel Estée Lalonde, die liebt man einfach und also ich auf jeden Fall. Und irgendwie ist die so mitgewachsen und die macht genauso Werbung und kuratiert ihre Werbepartner so und ja, ist irgendwie total, also die zeigt sehr wenig. Das weiß ich. Und sie geht ja auch ganz offen zum Beispiel mit ihrer mentalen Gesundheit um, dass es ihr oft nicht gut geht und so. Und ja, ich glaube, da muss jeder so seine Balance finden. Deswegen, um darauf zurückzukommen, ist es zum Beispiel, weißt du, du kennst mich ja auch privat, dass ich mal jammer, dass ich sage, jetzt muss ich wieder die Pakete irgendwie holen, fahren. Nee, und
ich meinte das jetzt, Entschuldigung, wenn ich mich, ich meinte das jetzt aber auch gar nicht tatsächlich, weil ich jetzt sagen will, dass es jammern oder sonst was. Ich meinte das eher positiv, weil ich persönlich finde das total gut, auch manchmal sozusagen in Erinnerung gebracht zu werden. Und vielleicht weiß man das oder wusste man das vorher nicht, wie viel sozusagen noch hinter etwas steht, was vermeintlich so easy peasy oder happy oder bunt oder immer nur positiv aussieht oder so. Oder auch generell die Arbeit, die dahinter steckt, die vergisst man vielleicht oder sieht man gar nicht. Und ich finde,
aber ich glaube, das ist bei ganz vielen Jobs so. Also ich glaube, das ist bei ganz vielen Jobs so, dass man total vergisst. Ich habe zum Beispiel einen lieben Bekannten, der macht so Talks, also der ist super smart und kann gut sprechen und macht auch oft so Schulungen und Weiterbildungen und so weiter und so fort. Man sieht natürlich auch immer bei dem nur, dass der mal wieder dort ist und wieder bei dem Konzern und so weiter, aber ich vergesse ganz oft auch, was da dahinter steckt, ne? Also, dass man in Vertragsverhandlungen irgendwie geht, so wie ich es irgendwie mache, dass Angebote hin und her geschickt werden, wie zäh das ist, wie mühsam das ist und dass das auch an einem nagt. Also ich habe das ja auch manchmal, wenn jemand sagt, Gottes Willen, was nimmst du da für Preise oder weißt du, oder keine Ahnung, genau.
Genau, aber umso schöner finde ich das eben, wenn man das auch manchmal transparent und offen auch mal einfach in dem Fall deine Community oder auch andere in ihre Community austragen und offen ansprechen. Und ich finde eben nicht, dass es dann Jammern ist, sondern einfach auch eine Seite von dem, was man eben macht oder zeigt. Aber die spannende Frage ist ja, also wir reden ja jetzt sozusagen immer noch über deine Inhalte. Das ist ja Beauty, das ist ja deine große Leidenschaft. Ich meine, du machst das ja wirklich sehr, sehr viele Jahre.
12.
Wow, okay. Also,
ich glaube, 12 Jahre mache ich das schon.
So, wie schaffst du es sozusagen, immer wieder deine Leidenschaft für das Thema immer wieder aufs Neue zu entfachen?
Also, ich habe ein oder zweimal im Jahr so ein Clash, wo ich tatsächlich mir dieselbe Frage stelle, weil ich freue mich wirklich immer noch, diese Beauty-Pakete auszupacken. Ich bin immer noch auf der Suche, weißt du, nach neuen GesprächspartnerInnen für einen Podcast. Ich schaue mir Brands irgendwie auf Instagram an. Ich bin nie müde, eine neue Beauty-News nochmal in meinen Kopf zu stopfen oder mit dir privat drüber zu sprechen, ne, wenn ich irgendwas entdeckt habe. So. Aber es gibt natürlich schon Phasen, da würde ich jetzt lügen, wenn es nicht so wäre, wo ich ein bisschen müde werde oder auch dann denke, huch, jetzt macht es mir nicht mehr so viel Spaß, die Pakete auszupacken. Weil es einfach manchmal sehr viel ist, was ich da zugeschickt bekomme oder auch ungefragt zugeschickt bekomme, ohne dabei undankbar zu sein, sondern einfach oft ist es einfach diese Masse, ne? Und ich weiß eine Sache, und deswegen war das während der ganzen Covid-Sache total schwierig für mich und den Lockdowns. Es gibt eine Sache, die mich immer wieder hervorholt, wenn ich glaube, das ein bisschen so verloren zu haben, ne? Und das ist Paris. Jedes Mal, wenn ich da bin, ich meine, du warst mit mir schon irgendwie da, ne?
Das war schön,
und ich war mit Annabelle mal da, als sie damals noch für mich gearbeitet hat. Und auch so, wenn jemand mit mir privat in Paris ist, dann weiß man sofort, also ich gehe da einfach richtig ab. Und so müde und so ausgebrannt ich da ankomme, wenn ich diese ganzen Läden da sehe, die ganzen Kaufhäuser, diese vollgestopften Boutiquen und da irgendwie bringt diese Stadt jedes Mal, wobei es ist London auch. Also wahrscheinlich liegt, und das kann ich so ergänzen, ich brauche immer den Input von außen. Also ich sage ja immer, ich kann mich nicht selber befruchten und ich brauche das total, dass ich wieder rausgehe, etwas Neues sehe.
Schöne,
ne?
Und Dinge siehst und so.
Schöne Dinge sehe, weil ich auch eine totale Ästhetin bin. Ich gebe das total gerne zu. Aber das tut mir total gut, dann auch mal wieder neue Brands zu sehen oder in einer neuen Konstellation zu sehen. Und jetzt in London oder Paris ist es natürlich dieses Flair, ne? In New York war ich noch nicht, wer weiß, was dann passiert. Aber voll. Aber naja, es ist in den beiden Städten schon extrem, weil da sehr viele Beauty-Brands sind und sehr, sehr viel Beauty sitzt so.
Ja.
Also es war jetzt in Athen neulich nicht so, dass ich wahnsinnig Beauty beflügelt war, ne? Weil da Beauty nicht so stattfindet, obwohl da Chorus natürlich herkommt und Apivita und so, aber ja, und dann da liegt die Inspiration.
Schön. Ich kann das übrigens bestätigen, als ich mit dir in Paris war. Das war auch im Frühling, das war wirklich schön. Da bist du richtig aufgegangen. Deswegen, ja. Aber in all diesen ganzen Erlebnissen in diesen 12 Jahren, kannst du dich, das würde mich jetzt interessieren, kannst du dich an irgendetwas erinnern, was dir, was nach wie vor so raussticht, was, worüber du jetzt noch nachdenkst und denkst, boah, das war richtig, richtig schön, ungewöhnlich, besonders oder weiß ich nicht, anders.
Also das ist tatsächlich Paris, und zwar war das tatsächlich die Pressereise mit Chanel, und da warst du ja mit.
Da war ich mit, das war wirklich schön.
Erstens, weil ich einfach ein Chanel-Girl bin, so, ich fühle mich der Marke auch durch meine Oma, weil die Chanel genauso mochte und Chanel Boutique total mochte, der Marke total, ich kann ja nicht sagen, was das ist, da verbindet mich einfach etwas, und auf der Reise habe ich einfach Dinge gesehen oder hatte Zugang zu Dingen, die natürlich, das weiß ich, ist ein Privileg, nur der Presse zugänglich waren, so. Das Coco Chanel Apartment, also wirklich, wo alles entstanden ist, das fand ich schon ganz, ganz toll. Aber am meisten, und ich weiß nicht, warum ich gerade das so war, was mir so in Erinnerung geblieben ist, waren halt diese Verpackungen, die wir in diesem Archiv gesehen haben. Also diese ersten Verpackungen von den Parfums, vor allem auch von den Cremes. Es gab von Anfang an Gesichtspflege und auch ja diese Wochenendserie für die betuchteren Frauen, die auch nach Biarritz gefahren sind, so wie Madame Chanel oder Mademoiselle Chanel.
Ja, ja.
Genau, die Serie hieß ja dann schon Le Weekend, was ja dann später also das ist ja vor ein paar Jahren dann von Chanel wieder aufgegriffen worden. Und das hat mich total geflasht, weil das ganze Packaging total modern war und mich dieser visionäre Gedanke, egal was man von ihr hält, weißt du, es gibt ja auch viele Geschichten irgendwie zu ihr, und das ist auch nicht immer alles so toll, was man irgendwie hört, aber bei mir geht es also bei Chanel einfach nur darum, was sie so, ich sehe das einfach als Werk, also was sie so geschaffen hat und wie visionär sie Dinge gemacht hat. Und das waren zum Beispiel bei diesem Packaging, habe ich gedacht, krass, das könntest du heute so rausbringen, dass es ganz nah, bei Rido ist ganz nah dran, weißt du so. Also
ja,
genau.
Man muss deinen HörerInnen gerade, glaube ich, einmal kurz erklären, das ist ja wie so ein kleines Museum gewesen, ne, das, wo wir da waren.
Genau,
ist
das Archiv, das
aber
war
es
das.
Ist nicht, das ist das Archiv, und da sind aber eben nicht alle, da können nicht immer alle einfach so rein, also das ist ja irgendwie kein öffentliches Archiv oder sowas, und deswegen war es ja noch mehr besonders, dass wir da rein durften und das sehen konnten. Und wenn man solche Sachen halt wirklich ganz nah sieht, dann kriegt man so eine ganz andere, so einen anderen Bezug dazu.
Aber
und das ist das Magische, glaube ich, dran, ne?
Voll.
Und
voll, aber bei mir ist es nicht nur das, sondern es ist immer, also es ist total schade, dass in den letzten 2 Jahren das so in Stocken geraten ist, weil dieses Reisen und dieses Neue, ne, verbunden mit Brands und meiner Beauty-Leidenschaft, das finde ich generell total geil. Also das finde ich halt total super. Ich war auch schon mal in La Roche, also wo auch die Marke La Roche-Posay herkommt. Also, und da habe ich gedacht, jetzt verstehe ich das alles erst mit diesem Thermalwasser und diesen Bädern und den Hautkrankheiten. Und das ist das, weißt du was, das ist halt für einen Beauty-Nerd wie mich genau das, was das hält mich genauso am Leben. So. Also diese ganzen, wenn man dann vor Ort ist und das alles irgendwie sieht, das ist einfach super schön.
Kannst dich sozusagen immer wieder begeistern und du machst deinen Job immer noch gerne. Aber gibt es Momente, wo du sagst, bis hierhin und nicht weiter? Und was würdest du machen, wenn du nicht Influencerin wärst?
Also
würdest du trotzdem im Thema Beauty weiterarbeiten oder?
Ja, wahrscheinlich sogar. Also ich habe ja, das wissen ja viele nicht, schon bei einem Beauty-Online-Shop gearbeitet. Und das hat mir super viel Spaß gemacht. Das war dann aber nicht mehr vereinbar mit der Selbstständigkeit und dem, was ich also damals schon gemacht habe, so, weil das einfach viel Zeit braucht. Und ich habe damals 4 Tage gearbeitet, aber irgendwann hat dieser eine Tag und das Wochenende auch nicht mehr gereicht. Ich ab und an schreibe ich ja auch für Magazine, wenn es die Zeit erlaubt. Ich mache das immer noch total gerne. Und das war damals ein bisschen viel. Ich würde wahrscheinlich jetzt, ich glaube, ich kann nirgends mehr woanders hingehen. Ich würde wahrscheinlich in der Bubble irgendwie bleiben. Oder, also entweder würde ich einen Beauty-Laden aufmachen wahrscheinlich oder selber einen Beauty-Online-Shop machen. Ich glaube, wo ich nicht weggehen kann, ist dieses Kreative. Also dieses Schreiben, dieses Reinfühlen, ne, dieses, wenn ich allein dran denke, so Düfte zu beschreiben und Fotos machen. Das ist das, was ich einfach so sehr liebe. Ich bin ja Artdirektorin Und das war ich auch, bevor ich irgendwie ja ganz selbstständig wurde. Und das zu kombinieren mit dem Text, was ich ja so sehr liebe, ja. In mir schlummert ja so ein Schreiberlein, würde ich sagen, weil alles andere will ich mich nicht schmücken. Aber das zu kombinieren, das ist wirklich eine Leidenschaft von mir. Und ich glaube, das würde ich immer irgendwie weitermachen, so, weil das einfach ich bin. Und was aber schon sein könnte, dass ich etwas mit Unterwäsche nämlich mache, weil...
Ah ja, das ist deine zweite Leidenschaft.
Eine von vielen.
Ja.
Aber Lingerie, ja. Und dieses Thema, sich so schmücken und kleiden sozusagen. Also ich habe ja auch eine Podcast-Folge sogar mit Diane gemacht,
ja,
von Le Pop Lingerie.
Mm. Ja.
Und das mag ich richtig gerne, also mich mit dem Thema zu beschäftigen, aber vor allem eben, wenn es um mehr Diversität bei dem Thema geht, ne? Wenn es eben nicht nur, also mich kotzen wirklich, das muss mir jetzt ganz frei raus mal so sagen, diese ganzen Lingerie-Accounts auch richtig an, wo immer nur ein Körperbild irgendwie so genährt wird und weißt du, überhaupt nicht alle Menschen und Frauen so gezeigt werden. Und das mag ich überhaupt nicht. Also ich würde dann was ganz Neues eröffnen und irgendwie versuchen, ganz vielen Frauen oder allen, die Lingerie tragen
alle,
wollen.
Alle Menschen zu inkludieren.
Genau.
Ja. Aber das Thema Inklusivität, das ist ja tatsächlich bei deiner jetzigen Arbeit ja auch Thema. Ne? Also wir hatten es ja gerade eingangs von Instagram und so weiter. Was man halt eben sieht und was man nicht sieht. Und das hat ja schon Einfluss, ob man will oder nicht. Also das kennst du ja auch und ich kenne das ja auch. Man ist so, man weiß ganz viel, man weiß, was noch so was es noch so gibt. Und es ist eben nicht nur schön oder positiv oder alles so rosa-rot ist. Trotzdem erwische ich mich zum Beispiel ja auch immer wieder, dass mich bestimmte Körperformen oder Ideale und so weiter nicht loslassen. So. Und das ist ja aber auch ein Teil deiner Arbeit. Also findest du, dass du da eine Verantwortung trägst? Also, oder würdest du das anders beschreiben? Weil du hast ja eine gewisse Reichweite. Also Leute,
ja,
du hast ja eine Community.
Das stimmt schon, aber ich glaube, dass man solche Messages ja auch nur in die Welt raustragen kann, wenn du um sie weißt. Also ich finde, Das ist aber schwierig zu beurteilen, wer hier Verantwortung trägt und wer irgendwie hier keine Verantwortung trägt, weil ich glaube, dass nicht jeder meiner Meinung ist. Also es gibt Leute, die sehen das überhaupt nicht so, dass Leute dick sein dürfen sozusagen, ne? Oder dass Leute, die sind noch so gefangen in ihren Glaubenssätzen, haben aber vielleicht auch sogar über 100.000 Follower und die können gar nicht. Deswegen finde ich das ein sehr schwieriges Wort, Verantwortung, gar nicht in die Verantwortung gezogen werden, weil die ja überhaupt nicht den Mindset haben, den ich mir jetzt wünschen würde, der in die Welt rausgetragen wird.
Du hast total recht. Danke, das ist ein sehr guter Punkt. Vielleicht ist Verantwortung tatsächlich das falsche Wort gewesen. Aber ja, ich kenne dich ja auch einfach. Ich weiß ja auch, welche Themen dich beschäftigen. Deswegen kam ich jetzt vielleicht sozusagen in meiner eigenen Bubble sozusagen direkt drauf, weil dich das ja beschäftigt. Ne? Also du sagst ja auch immer wieder, keine Haut ist perfekt und die muss auch nicht perfekt sein. Und es
das ist ein großes Thema, weil ich einfach glaube, dass es total wichtig ist, wenn man über Skincare zum Beispiel spricht, dass man also generell aufhört, diese absolute Perfektion anzustreben. Und genauso wie es diese Diet Culture irgendwie gibt, ne, die uns sozusagen verteufelt, immer wieder diesem Ideal hinterher zu rennen und wir immer wieder glauben, uns verbessern zu müssen, damit wir etwas, weißt du, erreichen. Auch diese ganze, ich nenne es immer Detox-Culture gibt, dass wir immer sauberer und sauberer und sauberer sein müssen, was sich ja auch ganz oft dann mit der Skincare irgendwie so überschneidet. Glaube ich, dass hier generell ganz anders gedacht werden sollte, dass wir nämlich einfach nicht immer alle im Englischen, ich liebe das Wort Imperfections ja so sehr, deswegen im Deutschen ist das furchtbar, diese Makel sozusagen, als wenn das immer alles ausradiert werden muss. Ich glaube, so diese absolute eben Makellosigkeit und dass in der Werbung so suggeriert wird, dass es dann diese Leinwand irgendwann im Gesicht gibt, ne? Also davon würde ich so gern abrücken. Und deswegen ist es mir total wichtig, Also genauso wie es bei der Skincare dieses Leinwandgefühl gibt, ne? Also dass wenn du nur gut genug mit deiner Skincare bist und dein Regime gefunden hast und deine Brand vor allem gefunden hast und so, dann wird diese tritt ja diese reine, schöne, strahlende, ebenmäßige.
Irgendwann hast du auch diese ebenmäßige, reine Haut. So, das ist ja das, was
genau, das ist ja auf der einen Seite im Gesicht so. Und auf der anderen Seite dann beim Körper gibt's das Gleiche, ne? Dass wenn du dich nur anstrengst und dich irgendwie ranhältst und irgendwie viel Disziplin hast und dich gut ernährst und auch gut Sport machst und irgendwie dich nicht so gehen lässt, ne? Dann hast du bestimmt die 36, 38 so, als ob das für jede Frau in dem Fall, ne, so reserviert wäre. Und das ist in beiden Fällen totaler Quatsch. Und was ich da noch einen draufsetzen möchte, ist, dass das Gesicht mit dem Körper total differenziert betrachtet wird. Und das finde ich total spannend, weil ich sage ja immer, Bodycare ist genauso Skincare. Und ich sehe jetzt gibt es immer mehr Brands, die wirklich in das Thema Bodycare so eintauchen und auch so, weißt du, so AHAs oder BHAs am Körper so anbieten. Aber generell finde ich trotzdem, dass dieser ganze Druck, dass es irgendwie so glatt und schön sein muss, das betrifft schon uns alle. Es ist ehrlich gesagt sogar bei den Haaren so, dass ich mir manchmal denke, dass die immer schön glatt und glänzend und bouncy und nur dann, ne? Und dann brauchst du wieder das perfekte Shampoo irgendwie dafür und die Spülung dafür. Und klar, am Ende sehen die irgendwie schön aus und gesund aus, aber ich bin auch immer wieder darüber überrascht, wenn man so sieht, dass in der Werbung sehr wenig Locken auftauchen, sehr wenig Wellen auftauchen. Ja, ja. Es ist immer alles sehr shiny und bouncy und irgendwie so. Ja. Und das versuche ich einfach in meiner Arbeit mit einzubeziehen. Und das ist manchmal ein großer, ein anstrengender Spagat, weil ich natürlich schon auch es schön finde, mein aktueller Hautzustand, sage ich jetzt mal, meine Haut sieht super aus, also momentan nicht, weil sie sehr gestresst ist, aber so generell habe ich noch nie so wenig Make-up getragen wie jetzt mit 37 und generell gesprochen war ich noch nie in meinem Körper so zu Hause wie jetzt mit 37 und das versuche ich mit in meiner Arbeit einzubinden, ohne dass man irgendwie das Gefühl hat, man muss jetzt irgendwie unbedingt, weißt du, wenn man das Serum irgendwie nicht kauft, dann geht irgendwie die Welt unter und das ist überhaupt nicht in meinem Interesse, das zu publizieren und trotzdem suggerieren. Kann ich aber verstehen, dass man einfach, weißt du, eine gepflegte Haut haben möchte.
Genau, darauf wollte ich nämlich jetzt auch nochmal kurz drauf zurück, weil das ist, finde ich, ein schwieriger Spagat zu die Message, wir müssen nicht perfekt sein, jetzt mal ganz plump ausgedrückt und du kannst aussehen, wie du willst, also dein das Gefühl von glücklich sein oder du bist nicht mehr happy, wenn du jetzt so und so aussiehst und diese und jene Haut hast und irgendwann diesen Zustand erreichst, aber trotzdem diesen Anspruch zu haben, sich zu pflegen, trotzdem irgendwie Sachen zu verwenden oder sich gut zu ernähren oder was auch immer einen glücklich macht. Wo trifft sich das beides?
Das ist total schwierig zu beantworten, weil eigentlich kannst du dann alles fallen lassen, weil die ganze Beauty-Industrie darauf aufgebaut ist, vielleicht nicht die ganze, aber fast, dass wir gegen Falten und das Alter werden kämpfen, so. Und sich davon komplett loszulösen, also komplett, ist selbst meiner Freundin Suse Karloff nicht immer möglich und sie spricht sich ganz bewusst gegen, weißt du, sie macht keinen Botox und keine Filler und hat sich da ganz explizit, weißt du, geht einen ganz anderen Weg und altert ganz anders, als ich mich entschlossen habe zu altern, so. Würde ich jetzt mal sagen, weil ich habe Botox schon gemacht und Filler schon gemacht und alles, also nur ganz wenig Filler, aber so. und das ist total interessant, weil eigentlich kannst du dich dann, da müsste man sich, glaube ich, komplett rausnehmen und sagen, du, mir ist das ganze Aging-Thema, also ist mir sowas von Schnurz und ich will einfach nur, dass meine Haut nicht spannt, weißt du, dann kauft man sich ein Reinigungsgel und einen Moisturizer und passt irgendwie auch, ne? Und deswegen, es ist komplexer zu betrachten, weil wir nun mal nicht nur in unserem Haushalt irgendwie leben und nicht nur mit unserem Haushalt irgendwie sind. Wir treten mit unserer Gesellschaft in Kontakt, wir treten mit Beziehungen in Kontakt. Und da geht das da wird das Ganze, glaube ich, befruchtet, ne? Dass man eben doch fresh aussehen möchte und jung aussehen möchte und
gesund
und so alles. Aber dieses Faltenfrei, das ist schon ein Ding so, weil warum benutzen wir alle Retinol, ne? Warum benutzen wir vor allem Vitamin C für Ausstrahlung und Glow? Ich bin da auch noch nicht ganz am Ende irgendwie angelangt. Es ist nur auf jeden Fall so, dass ich denke, es verändert sich mit dem Alter auch. Vielleicht, weißt du, lass uns in 10 Jahren irgendwie nochmal irgendwie sprechen. Jetzt gerade creme ich nicht extrem gegen Falten an, aber ich merke natürlich schon, dass meine Zornesfalte zum Beispiel mich total ärgert und mich auch irgendwie sehr grumpy macht. Also deswegen lasse ich die ab und an irgendwie spritzen, weil das bei uns in der Familie liegt und das mein Wesen, finde ich, verändert, also mein Wesensblick so. Aber ich bin gespannt, was irgendwann passiert, weil ich jetzt noch relativ entspannt bin, aber meistens mit 40, 45 ändert sich dann, so erzählen mir das die Frauen, dann rapide noch etwas. Und ich merke jetzt hier zum Beispiel am Kinn auch, ne, dass das Kollagen sich langsam irgendwie löst. Und wenn man das so von der Haut zieht, das ist bei mir ganz extrem so. Ich habe generell nicht die pralleste Haut. Also meine Frauenärztin sagte auch mal zu mir, sie haben einen ganz, ganz, ganz weichen Busen. Und ich hab noch nie, weißt du, auch an meiner Armhaut, ich hatte noch nie so richtig super krasse, weißt du, so richtig, kennst du, also meine Freundin Kathi aus Berlin zum Beispiel, die hat so eine richtige, also die hat so eine Pfirsichhaut. Also wenn du der so über den Arm streichst, weißt du so, das ist einfach so prall gefüllt mit Kollagen und mit so, also, und das hatte ich zum Beispiel nie. Also ich hatte nie so eine Haut und das ist total, aber deswegen merke ich es jetzt, also dass ich einfach hier langsam dieses Sagging beginnt. Und das ist, glaube ich, für mich für die nächsten Jahre nochmal spannend zu sehen, wie ich da beauty-wise damit umgehe.
Wie du damit umgehst, du bist ja auch so ganz stark gegen diese Filter. Jetzt, wenn wir es immer noch von Instagram und sozusagen haben und dem Einfluss, den man ja da ausgesetzt ist, das hilft ja auf jeden Fall auch, so alte Gewohnheiten, Sehgewohnheiten abzulegen. Du benutzt keine, ne?
Nee, ich benutze überhaupt keine Filter mehr, weil weißt du, ich denke, dass es überhaupt nichts bringt. Also Filter bringen niemandem etwas. Also entweder machst du es für dich oder du machst es für die anderen. Und in beiden Fällen finde ich es totalen Quatsch, weil wer macht wem hier was vor? So am Ende ist es halt so, dass Filter eine Haut darstellen, die nicht oder kaum möglich ist. Also
die real nicht möglich ist, existieren kann, ja.
Ja, also selbst du zum Beispiel, du hast eine sehr, also ich weiß, deine Stirn zum Beispiel, ne, die ist ja, da ist ja wirklich keine Pore zu sehen. Also die ist so feinporig und trotzdem hast du aber, ja, aber auch nicht im ganzen Gesicht die 1:1 diese Haut. Und bei den Filtern ist es halt so, dass wirklich jeder Zentimeter die gleiche Porenlosigkeit irgendwie so hat. Also es gibt keine Frage, ne? Auch Leute, die das haben. Ich mag aber nicht, dass das als Parameter genommen wird. Und was ich so problematisch daran finde, und deswegen lade ich Leute dazu ein, das genauso zu tun, ist nicht meine Generation mit 37 und 40, weißt du so, sondern sogar ein oder zwei, also Leute, die jetzt irgendwie 14 irgendwie sind und Leute, die jetzt irgendwie 15 oder 16 sind, die haben massive Probleme da draußen. Also die haben wirklich, also heutzutage ein Jugendlicher zu sein mit Social Media und allem, was da auf dich hereinprasselt, die ganze, also weißt du, früher hatte man das eigene Wohnzimmer und das Wohnzimmer der Freunden und ein paar Magazine. Heutzutage kommt alles in deine Bude reingeballert irgendwie so und du siehst irgendwie alles und auch die ganzen Stars. Früher hat man Stars maximal im Magazin gesehen und auf der Bühne gesehen.
Oder auf Interviews oder sowas, ne? Also irgendwo im Fernsehen in Interviews oder sowas oder im Musiksender, aber das war's.
Genau, heute siehst du gehst mit denen irgendwie einkaufen, die machen irgendwie eine Live-Session, die machen irgendwie dies, die machen irgendwie das. Und das finde ich so krass, weil also weil du so krass in diesen Vergleich reinkommst. Und ich habe neulich mit einem Jugendlichen drüber gesprochen, ich glaube, der ist 13 oder 14, und der hat mir erzählt, dass seine Freundinnen, also die weiblichen Freundinnen, wirklich massive Probleme haben mit ihrem Aussehen, dass sie glauben, nicht zu reichen, dass sie glauben, nicht schön genug zu sein, dass die Haut nicht glatt genug ist. Und deswegen glaube ich, das ist eh alles schon da draußen und das ist eh alles so schwierig. Und ich finde, dass Filter einfach total unnötig sind und dem nochmal etwas hinzugeben. Weil die Filter machen ja nicht nur die Haut, Haut glatt, ja. Sondern die meisten Filter heben ja noch ein bisschen die Lippe an, ne, ziehen die Augen ein bisschen.
Ein bisschen und die Augen größer, ein bisschen hier, ja. Ein bisschen da, ja. Ja, ja.
Und dann ein bisschen cute Sommersprossen irgendwie noch so. Und deswegen bin ich da absolut dagegen. Und ich verstehe auch nicht, dass erwachsene Menschen das benutzen und irgendwie sagen, ja, da habe ich mich nicht so gut gefühlt. Und dann denke ich mir irgendwie, ja, am Ende, warum machst du dann eine Insta-Story? Oder warum kannst du dich nicht so zeigen, wie du bist, wenn du dich nicht gut fühlst? Mhm. Und da ist wirklich ganz klar von mir einfach Mut zur Wahrheit und zum Echtsein. Und ich muss immer an Maddie denken. Also
an Daria.
Mhm. Weil ja. Ich finde, es ist so interessant bei ihr. Sie ist eine der schönsten Frauen, die ich kenne.
Würde ich unterschreiben, ja.
Und auch wenn man sie live sieht, sie ist, also ich könnte mich glatt in sie verlieben, so schön ist sie. Also einfach entzückend. Und sie postet immer wieder Bilder von sich, die vermeintlich hässlich sind, also wo sie ein Doppelkinn irgendwie hat, ne? Oder selber über sich lacht. Und trotzdem nimmt es dieser Frau nicht die Schönheit. Und deswegen finde ich, ist es eins der besten Beispiele, dass man einfach, dass es beides so koexistieren kann und dass man irgendwie, mhm. weißt du, echt sein kann und auch ungeschminkt, müde, auch mal schlecht drauf und trotzdem auch, weißt du, dann auch mal strahlt und aufgebrezelt irgendwie ist. Und da muss ich immer an sie denken.
Das ist ja sozusagen das, was Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, also wie wird man von außen wahrgenommen. Aber es gibt ja auch so Momente, wo man sich nicht schön fühlt oder wo man unglücklich mit sich ist. Was machst du an solchen Tagen? Wie gehst du damit um?
Ehrlich gesagt mache ich gar nichts. Ich habe früher versucht, ganz viel dagegen zu machen. Aber das bringt überhaupt nichts. Ich glaube, dass solche Tage, bei mir ist das nicht so oft, aber wenn das irgendwie so ist, dann lasse ich es einfach gut sein. Ich räume mir dann Raum ein. Also ich versuche ganz viel, also wenn ich mich wirklich, wirklich schlecht fühle, versuche ich einfach alles abzusagen, was geht, auch für den nächsten Tag und einfach zu schauen, was ich irgendwie brauche. Meistens ist das auch sehr gutes Essen, weißt du, alles in einer sehr guten Qualität und ganz viel Raum für mich und ich brauche dann sehr viel Schlaf auch, aber dass man einfach gar nicht versucht, ich versuche nichts mehr dagegen zu tun, weißt du, klar, wenn man jetzt einen Termin, wenn ich jetzt einen Termin hätte, wo ich wirklich hin muss und mich mies fühle, dann mache ich Lippenstift, dann mache ich roten Lippenstift drauf, also das kann natürlich immer passieren, aber wenn ich dann aus dem Termin gehe und sage, so komm, jetzt habe ich es irgendwie hinter mich gebracht, dann ab nach Hause und dann einfach gut gehen lassen und ich glaube, da muss man einfach nichts dagegen machen, so.
Gut. Ja. So, ich frage mal jetzt mal ganz frei raus. Ich weiß, es kommt jetzt abrupt, aber weil eigentlich unterhalte ich mich am liebsten mit dir über Beauty-Produkte.
Ja, das stimmt.
Was ist denn aktuell dein Lieblingsprodukt?
Eines?
Ja, okay, also okay, vielleicht können wir das kurz runterbrechen. Also, keine Ahnung, du gehst morgen in Urlaub und du musst so eine ganz kleine Tasche packen. Was kommt da rein?
Ah, das ist
welche
gut.
Produkte okay,
das
landen da drin?
Das ist gut. Also wenn ich jetzt wirklich eine Travel-Beauty-Bag irgendwie so packe, packe ich immer als Erster, das ist total lustig, packe ich immer einen Cleanser ein.
Ja, genau. Sehr gut. Welches ist das gerade?
Ja, ich liebe den ja von Allies of Skin. Und wenn ich verreise, ja, verreise ich meistens nicht mit einem Schaum und ich weiß nicht warum. Ich packe da immer einen ein, der irgendwie, weißt du, so eine Gel-Konsistenz hat. Und ich liebe den von Allies of Skin oder den von der Schwestermarke PSA. Den mag ich total gerne. Dann packe ich immer einen Toner ein, also immer irgendwas zum Hydrieren sozusagen. Und da ist es natürlich der von Josh Rosebrook, dieser Hydrating Accelerator.
Ja.
Genau, den habe ich in mehreren Größen mittlerweile. genau, dann, wobei ich sagen muss, dass ich aktuell, also ich fahre ja morgen weg und jetzt habe ich aktuell den von Bioeffekt mit.
Die Creme.
Nee, den Toner, also das Feuchtigkeitsspray. Super, super gutes Produkt.
Habe ich noch gar nicht gesehen.
Nee?
Musst du mir zeigen.
Ah ja, okay. Nee, habe ich in Griechenland entdeckt, finde ich total toll.
Cool.
Und dann stecke ich eigentlich, es kommt darauf an, wie lange ich unterwegs bin, aber ich stecke immer ein Feuchtigkeitsserum ein, weil ich denke, damit kann man irgendwie nichts falsch machen. Da habe ich meistens... Da habe ich einige gute, aber ich liebe das von Kodash. Das ist ein super gutes Feuchtigkeitsserum. Ich habe immer eine Feuchtigkeitscreme mit, für und oder abends, das kommt immer drauf an, ganz, ganz oft die von Marlin und Götz, also weil ich die immer noch liebe, diesen Vitamin E Moisturizer. Ich liebe aber auch die Peptid-Creme von Allies of Skin. Ich bin auf Allies of Skin Fan und aktuell, was habe ich aktuell für einen Moisturizer? Habe ich einen von Shiseido und auch von denen von Bioeffekt, finde ich beide super. Haben jetzt nur nicht so die beste Packung zum Reisen, aber ich benutze es halt gerade ganz gerne. Yeah. Und einen Sonnenschutz und ich liebe den.
Das wollte ich gerade sagen, ja.
Ja, ich liebe den von Murad, wie du weißt, weil...
Ja, ich liebe den auch.
Das ist einfach eine so gute Verpackung, die auch mitzunehmen, die in der Handtasche zu haben, mit der zu verreisen. Generell so kleinen Sonnenschutz, so wie der von Istin auch, ne? Also das funktioniert für mich total gut. Der von Visan, der unparfümierte, den mag ich auch total gerne. Also genau, das sind eigentlich schon die Basics und wenn ich jetzt ein paar Nächte länger bleibe, dann würde ich irgendeine Säure mitnehmen, irgendein Peeling, also zum Beispiel Klassik BHA von Paula's Choice.
Von Paula's, ja.
Oder irgendeine andere Säure. Ich kombiniere übrigens Peelings super gerne momentan mit so Enzympeelings, die ich dann ganz leicht zusätzlich noch verwende.
Okay, das klingt spannend.
Ja, also es gibt ja dieses Puderpeeling von Kies, weißt du? Das ist von Kies Solcare. Und das finde ich, also das ist für mich eines der Produkte des Jahres, weil ich das, die anderen Produkte, die ich jetzt aufgezählt habe, die sind, glaube ich, alle nicht neu. Aber das hat mich, also die Linie hat mich generell komplett umgehauen, geflasht. Okay. Jedes Produkt, was ich von der Linie habe, hat funktioniert und mich überzeugt. Das habe ich ganz, ganz selten. Also, und da gibt's ein Puderpeeling, was ich total toll finde. Und ich habe auch von Murad einen Cleanser, auf den ich sehr schwer verzichten kann. Ich glaube, du hast den auch, diesen AHA-BHA-Cleanser. Den benutze ich auch für den Rücken und fürs Dekolleté und Mama unter der Dusche fürs Gesicht. Und meine Haut, die jetzt zu einer Verhornung neigt, liebt den Cleanser einfach.
Ja, ich finde das
auch. Und apropos toll. Murad, ich habe einen super Tipp für Leute, die Rückenakne haben, also Backne haben. Es gibt einen...
Backne, heißt das so?
Ja.
Ja, das heißt
Das heißt Back
Knee. Es heißt auch so.
Ja.
Ach so, okay. Ach, Back Knee, okay.
Genau,
ah, ja, okay.
Back, also von Akne und Back wie Rücken heißt es dann Back Knee. Genau, da gibt es von Murad and Blemish Control Spray, glaube ich, heißt das. Oh, weiß ich jetzt nicht. Und das funktioniert kopfüber. Man kann sich das einfach so auf den Rücken drauf sprühen. Und das spitzelt dann auch sogar noch eine halbe Stunde danach. Das ist schon ordentliche Säure. Aber das funktioniert wirklich fantastisch bei Rückenakne. Und wenn man gerade jetzt in einem Single-Haushalt lebt wie ich, ne, und da niemand ist, der einmal den Rücken irgendwie peelt oder irgendwie behandelt, ist das wirklich ein total, wirklich richtig gutes Produkt.
Okay, cool.
Ja.
Okay.
Ich muss ganz kurz noch eine Augencreme loswerden.
Ja, bitte. Schieß los.
Genau, ich habe doch neulich mal dieses Gerät ausprobiert. Weißt du, als ich bei Paula's Choice war, gab es doch dieses Gerät, das so die Pigmentflecken misst, die Falten misst, weißt du so. Genau, und da gab es eine Auswahlmöglichkeit nach Feuchtigkeit. So. Und mein Feuchtigkeitshaushalt der Haut ist eigentlich relativ gut, aber um die Augen rum bin ich total die Rosine. Und deswegen habe ich mir jetzt wieder total fest vorgenommen, Augencreme zu verwenden. Und ich liebe das eigentlich auch. Also ich mag das total gern, Augencreme aufzutragen. Und ich liebe tatsächlich den Klassiker. Ich liebe diese All About Eyes.
Von Clinique, ja. Und aber das ist so ein Gerät, wo man dann wo die Haut eingescannt wird, die dann einem sozusagen die Hautbeschaffenheit angibt. Ne?
Genau, da guckt man, also man geht mit dem ganzen Gesicht rein und das dann wird man abgedunkelt, genau, und das ist dann mit Blaulicht, glaube ich. Ich müsste jetzt lügen, ich weiß auch genau nicht, wie das Gerät gerade heißt, aber das wird dann gescannt und dann wird in diversen Hautschichten gelesen, wie es um die Hautbeschaffenheit, die Falten, Pigmentierung irgendwie ist, genau. Und das kann man tatsächlich bei einigen Ärzten oder Ärztinnen machen und ich glaube, dass Paula's Choice jetzt auch so eine Aktion hat, demnächst, dass man das auch bei denen dann ausprobieren kann, bei Douglas, genau.
Und da hattest du das mit der Feuchtigkeit und dann hast du gesehen, dass du unter den Augen wenig Feuchtigkeit hast. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, unter den Augen hatte ich wenig Feuchtigkeit und auf der Stirn, das ist noch nicht da, habe ich so einen schlummernden, riesengroßen Pigmentfleck, genauso wie ganz, ganz viele kleine im Gesicht. Und deswegen, wenn ich das jetzt denn möchte, müsste ich schon langfristig auch was gegen Hyperpigmentierung tun. Und auch Sonnenschutz tragen natürlich, mache ich ja jeden Tag.
So, du hast jetzt eine Person kennengelernt, die sich noch gar nicht mit Kosmetik, geschweige denn Skincare befasst hat, ja?
Ja.
Und du hast jetzt die Möglichkeit, dieser Person eine kleine Tasche zu packen mit drei Produkten.
Ich packe schon wieder eine Tasche.
Ja. Also was ist sozusagen dein Go-To für Ewigkeiten, sozusagen deine allerliebsten Produkte? Drei Stück.
Es würde auf jeden Fall natürlich ein Reiniger wieder dabei sein. Also es wäre wahrscheinlich Reinigung, Feuchtigkeitsserum und Sonnenschutz. Das wären wahrscheinlich meine drei Produkte.
Yeah.
Und ich glaube, bei der Reinigung kommt es immer ein bisschen drauf an, weißt du, was man will und wie das austrocknend ist. Aber ich glaube, ein Reinigungsprodukt, was wirklich bis jetzt bei fast jedem funktioniert hat, war dieser Reinigungsschaum von Cissé. Also der funktionierte, glaube ich, bei fast allen. Also ich habe noch nie etwas Gegenteiliges gehört. So Feuchtigkeitsserum, nachdem die Person das ja nicht bezahlen muss und ich das einfach reinpacke, würde ich jetzt auch ein hochwertiges Feuchtigkeitsserum reinpacken, wie eben von Kodage, Klotz Labs. Gibt es denn noch so Schönes, weißt du so? Und ja, Sonnenschutz, auch auf jeden Fall etwas mit so einer total guten Textur.
Wahrscheinlich auch wirklich das von Murat. Ne?
Ja, ich finde auch den, wenn man jetzt ein Einsteiger ist, den, also tatsächlich ist es so, dass es hochpreisige SPF gibt, die auch wirklich eine abartige Textur haben, wie der von Murat so oder der von Sarah Chapman, also von Skinesis. Also der kostet, glaube ich, verdammte 70 Euro und die Textur ist aber wirklich auch beyond. Also ich glaube, wenn das so für jeden möglich wäre, also als Sonnenschutzstandard zu gelten, dann würden viel mehr Leute Sonnenschutz tragen.
Mm. Mm. Was bringt dir denn am meisten Freude, Hanna?
Mir bringt so vieles Freude. Ich kenne immer mal wieder Menschen, die sagen, Hanna, du bist so leicht zu beschenken, weil du dich über so viele Dinge irgendwie freust. Und so ist es tatsächlich. Also ich freue mich über wirklich viele Dinge. Und das kann zum Beispiel ein neues Parfum sein, was ich irgendwie habe und so, wo man sich so ganz krass drüber freut. Das kann aber auch ein neues Interior-Teil sein, weißt du, wo man in den Raum kommt und irgendwie ich schaue das dann an und denke mir so, wow, cool, dass ich es getan habe oder ach, cool, dass ich es gekauft habe. Und es bringt mir auch immer Freude zu verreisen. Es bringt mir total viel Freude, wenn man, weißt du, wenn das solche Tage sind, die so mühelos und schwerelos sind, wo man so ganz viel lacht und nicht auf die Uhr schaut, wo man nicht über das nachdenkt, was noch liegen geblieben ist. So. Und das ist richtig schön. Also das ist etwas, was mir richtig, richtig Freude macht. Freude macht es mir aber genauso, in ein Kaufhaus zu gehen, so wie in dieses neue in Paris, boah, ich weiß nicht, wie man das richtig ausspricht, Samaritain, glaube ich, heißt das.
Mhm.
Und da bin ich ja richtig ausgerastet neulich in dieser Beauty-Abteilung. Und das macht mir auch wirklich, wirklich Freude, also das alles so zu sehen. Und diese, das ist einfach cool. Also das selbst bei Sephora hier in Hamburg, ne, es ist einfach, das macht mir einfach Spaß, einfach weil es so in mir ist und ich dieses Thema anders betrachte, als es ja viele anderen tun, als meine Mama zum Beispiel auch, die ja überhaupt keine wirklichen Beauty-Produkte nutzt. Also
ja. Und was findest du schön? Ist es jetzt eine sehr allgemeine Frage? Kannst du es jetzt deuten, wie du möchtest?
Ich finde es total schön, wenn Menschen anfangen, über all das rüber zu blicken und über all das rauszugehen, was uns allen seit Kindern so reingestopft wurde. Also Dinge wie die Werbung zum Beispiel, gegen die man sich schwer wehren kann, weißt du, das wird dir einfach so vorgesetzt als Kind. Und ich finde es total schön, wenn es Menschen tatsächlich gelingt, aus dem Gedankenkonzept und aus Sehgewohnheiten, aus dem rauszubrechen. Das hat tatsächlich auch was mit dem Begriff Schönheit dann auch zu tun. Man sieht das manchen Leuten auch an, die aus dem ausgebrochen sind, dass sie andere Augen haben oder dass sie strahlend von innen und total schön sind. Ich habe vor 2 Tagen mir die Dokumentation über Beltracchi angesehen und er fasziniert mich ja total. Also die beiden und er sowohl wie sie. Und ich finde die einfach schön. Ich finde, das sind einfach schöne Menschen, so so zufriedene Augen, wenn die so glücklich vor sich hin funkeln, so, und die einen so ansehen. Das ist das ist eins der schönsten Dinge, die es gibt. Das ist so, das ist nicht anders erreichbar. Das ist nicht anders, das ist nicht kaufbar. Ja. Und das ist für mich eins der schönsten Dinge, die es gibt, wenn ich in ein Gesicht schaue, das so funkelt, weißt du? Bitte, klar, mit Verlaub, es gibt natürlich immer solche und solche Phasen im Leben, aber das ist wirklich sowas Schönes. Und das hat schon was auch damit zu tun meistens, dass man sich von gewissen Dingen gelöst hat und gewisse Dinge nicht mehr so eine Rolle spielen und gewisse Oberflächlichkeiten auch keine, weißt du, nicht mehr da so.
Mit einer Art von Gelassenheit auch ein bisschen, glaube ich, ne?
Total.
Also.
Ja, wahrscheinlich.
Ja. Du bist ja jetzt in Hamburg, das gefällt mir sehr gut, weil wir können ganz viel sehen. Aber bleibst du in Hamburg? Du kommst ja aus Wien. Nee, du kommst aus Kärnten, aber warst auch in Wien.
Ja.
Du treibst dich hin?
Ich weiß es nicht. Also ich werde definitiv nicht in Hamburg bleiben. Also ich glaube nicht, dass ich hier alt werde. Sag niemals nie. Es haben schon Leute behauptet. Ja. Oder sind sie 80 irgendwie geworden? Aber so richtig zu Hause habe ich mich noch nie in Hamburg gefühlt. Das musste ich mir jetzt nach 15 Jahren eingestehen. Und das ist ganz schön bitter.
Das ist spannend. Das ist super spannend, dass du das so sagen kannst auch. 15 Jahre ist eine lange Zeit.
15 Jahre ist
eine lange Zeit. Woran hast du es gemerkt?
Indem ich mich mit einer Dame unterhalten habe, die Belgierin ist und die zu mir gesagt hat, dass sie seit 24 Jahren hier ist und noch nie angekommen ist. Und dieses Gespräch ist so nachhaltig nachgehallt in mir. Und daraufhin habe ich mir gedacht, was ist Ankommen eigentlich? Wie fühlt sich zu Hause an? Und ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube, ich fühle mich immer so ein bisschen zerrissen zwischen Österreich und Deutschland und meiner Reiselust. So, vielleicht liegt mein Zuhause auch in, also vielleicht kann ich auch in Hamburg gar nicht so ankommen, weil mein Zuhause so vielleicht in verschiedenen Destinationen liegt. Und ich kann dir auch nicht sagen, wohin es mich treiben wird. So, weil, also bis jetzt hat sich in meinem Leben immer alles immer so ergeben und so eines zum anderen geführt. Und ich glaube, so wird es auch die nächsten Jahre bei mir so sein.
Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du auch irgendwann mal noch mal in Paris leben kannst.
Und ach ja, so und zwei Monate?
Ich dich da. Jetzt haben wir fast eine Stunde gesprochen, Hanna. Es fühlt sich irgendwie nicht so an, aber nee. Das sagt man ja irgendwie, glaube ich, immer. Ne?
Voll.
Was möchtest du denn deiner Community noch mitgeben? Also deinen HörerInnen?
Ja, immer. Ich möchte immer irgendwas sagen. Ja, erstens natürlich tragt Sonnenschutz, das ist total wichtig. Zweitens enjoy who you are. Also das ist total irre, aber wir kommen ja aus dem Körper nicht mehr raus in diesem Leben. Also ist das mein Motto und mein Arbeitsmotto, echt immer wieder aus der Schublade zu holen. Das ist echt immer super. Eine dritte Sache ist einfach, dass ich nach diesen einen anstrengenden eineinhalb Jahren oder zwei Jahren, ich finde, ganz viel Kommunikation hat gelitten in den letzten eineinhalb Jahren so. Ich habe das Gefühl, viele Leute sind angespannt und es hat sich auch vieles irgendwie verändert. Manche sind irgendwie genervt. Es steckt uns allen in den Knochen. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass das wieder so ein bisschen in das Bewusstsein der Leute reinrutscht, irgendwie, dass man irgendwie weiß, dass ein Hallo und ein Tschüss, ein Danke und ein Bitte und dass das alles total wichtig ist und das Miteinander so geschmeidig macht, so. Und genauso wie ich mich auch freue, weißt du, bei DM ordentlich angesprochen zu werden, so.
Bei Direktnachrichten, ja.
Genau, aber ist auch ganz oft so. Ich habe ja ganz, ganz tolle LeserInnen, die auch ganz entzückende Sachen schreiben. So meine ich das jetzt gar nicht, aber genauso auch für mich, ne? Also ich habe zum Beispiel neulich bemerkt, dass ich war in einem Laden, der so, wie heißt das, so ein Schlüsselmacher, also der so.
Ein Schlosser einfach.
Ein Schlosser, genau. Ein Schloss. Genau, ja. Und ich bin in den Laden rein und kam nicht sofort dran, weil vor mir zwei Mädchen standen. Und ich wollte wieder rausgehen, weil ich es so gewohnt bin durch das Internet, dass ich immer alles sofort kriege. Und da habe ich gedacht, krass, das hat aber das nochmal bei mir verstärkt mit den letzten, bei mir ist es auf jeden Fall so in den letzten eineinhalb Jahren, dass ich alles, also es hat sich alles ein bisschen verändert, diese Kommunikation, weißt du, so die Spannung irgendwie, das was wir erwarten, was wir bekommen, so. Und wenn man das nicht sofort bekommt, wird man gleich rotzig irgendwie. Also ich rede gar nicht als Fingerzeig so. Und das ist einfach wichtig, sich das, glaube ich, nochmal in das Bewusstsein zu rufen. Und wie cool es sein kann, wenn man plötzlich eine mal ganz übertrieben nette Geste rausschickt, ne, oder übertrieben viel Trinkgeld gibt oder so, wie krass gut das auch beim anderen ankommen kann. Und klar, das macht man auch für sich, ne, und das ist auch total okay. Ja. Das ist, glaube ich, nett, wenn man einfach mal wieder so innehält und sich solche Dinge wieder überlegt. Das war mein Shoutout an die Kommunikation.
Nett, seid nett zueinander und höflich und ja. Genau. Finde ich gut. Ich möchte aber trotzdem, ich weiß nicht, sind wir jetzt am Ende angekommen, Hannah?
Ja, ich geb dir das ja.
Ich möchte die Runde tatsächlich mit einer Frage beenden, die du sonst, die du selbst an deine InterviewpartnerInnen stellst. Wen möchtest du interviewen? Wer ist so deine Traum-InterviewpartnerIn?
Ich habe drei, es sind drei Frauen und ich müsste, wenn ich jetzt in den Podcast einlade, dann auf Hannah International irgendwie umstellen, weil es ist zum einen, wir haben vorhin über sie gesprochen, Estée Lalonde. Ich möchte unbedingt einmal mit ihr sprechen, ich möchte gerne wissen, wie die so ist. Da muss ich natürlich mit Lisa Eldridge sprechen.
Mhm. Shoutout ans Universum an dieser Stelle.
Genau. Liebe Grüße gehen raus.
Hallo Universum, hörst du kurz zu? Danke.
Genau.
Okay, Lisa Eldridge.
Genau, Lisa Eldridge, weil sie mal, also auch Grund waren, warum ich das so gemacht habe, wie ich es gemacht habe. So. Also die hat mich total motiviert und inspiriert. Und dann möchte ich gerne Jean Damas oder Jean Damas, ich weiß nicht, wie man sie richtig ausspricht.
Ich weiß es an.
Ja. Aber sie würde ich schon gerne mal irgendwie so interviewen zu gewissen Dingen. Also ich saß mal in Paris im Merci Store Café neben ihr, als ich übrigens von ihrer Marke Rouge etwas getragen habe und sie mich so wohlnickend irgendwie angeguckt
den
hat.
Den Cardigan hattest du an, ne?
Genau,
den
diesen gelben
Cardigan, den du hast. Ja. Der ist schön.
Könnte ich auch mal wieder tragen.
Wird ja jetzt wieder Herbst, ja.
Genau, eine von den dreien, aber auch ganz viele. Ich habe, meine Liste ist so lang für den Podcast, also we will see. Es müssen ja nicht immer nur Prominente sein, ne? Also prominente Frauen Männer so. Aber ist total toll. Wir haben ja vor kurzem Trini getroffen, also Trini Woodle. Das war
großartig, ja. Das war wirklich großartig.
Das war cool, dass ich die getroffen habe. Und Charlotte Tilbury habe ich ja schon getroffen und diese auch echt eine Personality. Also meine Güte, die fand ich richtig cool live. Und deswegen, also ich habe es ganz am Anfang gesagt, ich liebe es einfach, so Menschen hinter der Branche also zu treffen. Ne? Deswegen mache ich ja auch diesen Podcast oder mache ich ja auch meine Live-Talks. Egal, ob das ein Nischenlabel ist, ne, oder ob das was Größeres ist, das ich finde es einfach großartig.
Ich möchte auf jeden Fall auch einmal ein Kompliment aussprechen. Das mache ich nicht. Ich möchte jetzt keinen Cringe-Moment haben, ne, weil wir sind ja befreundet, aber ich möchte sozusagen jetzt als vielleicht auch ein Stück, es muss man jetzt schon sagen, ne, aber ich bin ja auch Konsumentin. Am Ende des Tages bin ich ja auch Konsumentin von Content und von all diesen Dingen. Und ich finde schon, dass du einen sehr großen Mehrwert bietest, sowohl in deinem Podcast als auch eben auf deinem Blog oder halt auch auf deinem Instagram. Und ich finde, du machst das sehr, sehr gut und ich freue mich auf jeden Fall auch auf alle weiteren Podcast-GästInnen, die demnächst kommen. Und ich finde es auch eben toll, dass du eine gute Mischung hast und Leute aus ihrem Fachbereich befragst und die Leute informierst und ihnen sie einfach bereicherst. Das mag ich total gerne. Deswegen freue ich mich. Deswegen.
Danke, Jelda. Das ist total lieb von dir, wirklich. Du schreibst mir ja auch manchmal, wenn Podcast-Folgen rauskommen, schreibst du mir dann ja und sagst irgendwie, du hast gerade den Podcast gehört und findest ihn total gut oder hast irgendwie einen Kommentar dazu und so. Das finde ich echt total schön. Vielen Dank.
Ich glaube.
Jetzt entlassen wir alle quasi mit der Folge. in die Staffel 3. Und genau. Und ich will mich total bei dir bedanken, Gelda, dass wir diese Folge gemeinsam gemacht haben. Vielen Dank für deine, vielen Dank für deine Zeit und auch danke an alle ZuhörerInnen, die heute dabei waren. Und ja, ab der nächsten Folge geht's wieder ganz normal weiter. Und ich wünsche euch jetzt alles, alles Liebe. Und auch dir, Gelda, alles, alles Liebe.
Dir auch alles Liebe. Vielen Dank auch. Und vielen Dank auch an deine HörerInnen. Und ja.
Bis ganz bald.
Schönen Tag, schönen Abend. Bis ganz bald.
Ciao, Bussi, Baba.
Tschüss.
Ciao.
Ihr Lieben, das war's auch schon mit der ersten Episode der dritten Staffel Gepflegte Gespräche. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuhören. In 14 Tagen gibt es dann ja schon wieder etwas Neues von Gepflegte Gespräche. Und zwar eine neue Folge, ein Interview mit einem ganz besonderen Gast. Ich freue mich persönlich sehr drauf, möchte aber noch nicht zu viel verraten. Ihr verpasst übrigens keine Folge, wenn ihr den Abo- oder den Follow-Button drückt. Und ja, ich wünsche euch jetzt noch alles Liebe, habt eine gute Zeit. Wir hören uns ja ganz bald wieder. Ciao, Bussi Baba, eure Hanna.
Dieser Podcast ist eine Produktion von Hanna Schumi. Alle Informationen unter hannaschumi.com.